Die Corona-Lage, die entspannt sich. Das Robert-Koch-Institut meldet 1.117 neue Positivtests. Das sind 861 weniger als am Montag vor einer Woche. Und die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 24,3. Gute Nachrichten. Aber jetzt gibt es kontroverse Diskussionen über die Aufhebung der Impfpriorisierung. Ab heute dürfen sich ja quasi alle impfen lassen, egal ob jung oder alt, krank oder gesund, und Ärzte und Patientenschützer warnen vor zu großen Erwartungen, vor Frust in der Bevölkerung, weil nicht genug Impfstoff zur Verfügung stehe. Darüber spreche ich in unserem regelmäßigen Corona-Update mit dem Mainzer Virologen Bodo Plachter. Hallo, Herr Plachter.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Plachter, ist die Aufhebung der Impfpriorisierung aus Ihrer Sicht richtig?
Naja, schon problematisch, denn die Priorisierung wurde ja deswegen eigentlich etabliert, weil man nicht genügend Impfstoff hatte und dann eben gesagt hat, wir impfen jetzt erstmal die, die es am nötigsten haben. Und es ist nun so, dass nicht alle Menschen in dieser Prioritätsgruppe 1, 2 oder 3 schon geimpft sind. Jetzt hebt man die Priorisierung auf, das heißt, jeder möchte jetzt natürlich geimpft werden, obwohl wir natürlich immer noch nicht, wie Sie es gesagt haben, ja nicht genügend Impfstoff haben. Und wir haben natürlich auch nicht genügend Kapazitäten, wenn man so möchte, um alle jetzt zu impfen. Wir brauchen ja Ärzte dazu, wir brauchen Praxen dazu. Da ist natürlich die große Sorge, dass die Praxen jetzt überlaufen werden, die auch nicht genügend Impfstoff haben und möglicherweise ihre eigentlichen Arbeiten, eigentliche Patientenversorgung nicht mehr hinreichend aufrechterhalten können. Also ist schon ein gewisses Fragezeichen dabei bei dieser Aufhebung der Priorisierung.
Ja, für mich steht da auch dahinter ein Gerechtigkeitsproblem, weil viele Kranke und Menschen, sagen wir mal in Risikogruppen, die sind bis heute noch immer nicht geimpft, die müssen das doch als ungerecht empfinden. Was meinen Sie?
Ja, das ist natürlich so. Das ist natürlich so, dass das nach wie vor eigentlich gilt, dass die, die es am nötigsten brauchen oder nötig brauchen, jetzt auch geimpft werden sollten. Und da kann man natürlich auch nur appellieren, jetzt sich im Augenblick, wenn man nicht wirklich gefährdet ist, sich ein bisschen zurückzuhalten.
Genau.
Erstmal die vorzulassen, die dann wirklich auch das noch brauchen. Ganz klar ist aber auch natürlich, und das ist so ein bisschen der Hintergedanke sicherlich dabei, Impfstoff, der irgendwo im Kühlschrank rumsteht, der hilft natürlich niemandem. Das heißt, man sollte natürlich schon schauen, dass all das, was verfügbar ist an Impfstoff, dann auch verimpft wird. Insofern ist das so ein bisschen, wenn man so möchte, ein Seiltanz zwischen zum einen natürlich alle, die es brauchen, sollten geimpft werden. Auf der anderen Seite natürlich aber, dass man so schnell wie möglich eben auch alles, was man hat, auch verimpft.
Hm. Wenn ich Sie richtig verstehe, müsste ich dann in meinem Hausarzt sagen, weil ich werde jetzt bald geimpft, nee, nehmen Sie den Impfstoff lieber für den 70-Jährigen.
Ja, wenn da noch jemand wäre jetzt in dieser Hausarztpraxis, der eben noch Bedarf hätte, geimpft werden müsste, dann wäre das sicherlich sinnvoll. Aber es ist ja in der Regel so, dass die Hausärzte selber viel besser wissen, wer von ihren Patienten jetzt noch eigentlich anstünde, geimpft zu werden. Und die werden dann entsprechend schon auch sagen, eine gewisse eigene Priorisierung vornehmen und sagen, okay, wir impfen jetzt erstmal diejenigen in unserer Praxis, von denen wir wissen, dass sie gefährdet sind, und dann kommen die anderen dran.
Bleiben wir beim Impfen. Gibt es Probleme, wenn man sich zweimal mit verschiedenen Impfstoffen impfen lässt, oder ist das jetzt ein gangbarer Weg, gerade weil wir ja zu wenig Impfstoff haben?
Ja, das ist ein bisschen heikel, die ganze Angelegenheit. Es ist tatsächlich so, dass es eine gewisse Empfehlung gibt, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt jünger ist und als ersten Impfstoff den Impfstoff von AstraZeneca erhalten hat, dass man eventuell dann umsteigt auf einen mRNA-Impfstoff, einfach wegen dieser sehr seltenen Nebenwirkungen der Sinusthrombosen. Das ist etwas, was man in Erwägung ziehen sollte oder kann. Alles andere sollte man ein bisschen zurückhaltend sein, jetzt alles zu umzuschmeißen, jetzt plötzlich kreuz und quer zu impfen, sondern dann sollte dann schon dabei bleiben, eben mit dem Impfstoff, den man primär erhalten hat.
Sinusthrombosen sind die Gehirnvenenthrombosen, richtig?
Ja, Sinusthrombosen, Gehirnvenenthrombosen.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, da sollte man wirklich bei einem Impfstoff nur bleiben. Also BioNTech das erste Mal, BioNTech das zweite Mal.
Ja, oder sagen wir so, ein mRNA-Impfstoff das erste Mal, mRNA das zweite Mal. Wie gesagt, die Ausnahme eben dann, wenn man eben als jüngerer Mensch AstraZeneca geimpft wurde, dann besteht zumindest die Option zu sagen, okay, die zweite Impfung dann eben mit einem mRNA-Impfstoff, um eben dieses sehr geringe Risiko der Thrombosen eben zu vermeiden.
Wissen Sie, wie der neueste Stand in Sachen der Mutation Delta ist? Also Delta ist nochmal aufgetaucht in Großbritannien. Diese Mutation soll nochmal 40% ansteckender sein.
Ja, das sind jetzt Zahlen, die man eben auch im Vereinigten Königreich hört, dass eine höhere Ansteckungsfähigkeit da ist. Man sieht es ja auch irgendwo in Indien. Das war so ein gewisser Hintergrund natürlich schon von vornherein, dass in Indien die Zahlen so stark nach oben gegangen sind. Dann muss man weiter genauer beobachten. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass diese Erreger höher pathogen sind. Das heißt, also die Krankheitslast höher wäre durch diese Erreger. Und was natürlich gut ist, dass es bislang auch keine Hinweise darauf gibt, dass die Impfungen oder Impfstoffe, die wir bislang haben, nicht auch gegen diese Variante wirken. Aber das muss man weiter beobachten. Im Augenblick ist die Zahl der Delta-Varianten, die hier in Deutschland gesehen wurden, noch überschaubar.
Wir haben es eben in dem Beitrag gehört, Sputnik V könnte in Deutschland zugelassen werden. Jetzt wird er in der Slowakei zugelassen. Wissen Sie, wie gut der ist, der Impfstoff?
Das ist so eine Geschichte, das kann man nicht wirklich beurteilen. Es ist ja tatsächlich so, dass im Sinne eines laufenden Zulassungsverfahrens vom Hersteller Daten an die EMA geliefert werden sozusagen und dass aufgrund dieser Daten dann irgendwann entschieden wird. Aber was man hört, sind die Daten noch relativ unvollständig, sodass man gar nicht wirklich beurteilen kann, wie gut dieser Impfstoff wirklich wirkt, wie die Nebenwirkungen sind. Insofern, was man hört, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis die EMA hier zu einer Entscheidung kommt. Und solange braucht man, glaube ich, da auch nicht spekulieren, wann und wie viel man von diesem Impfstoff bekommt. Man muss erst mal abwarten, wie die Daten dann wirklich aussehen.
Und wir haben auch in dem Beitrag eben darüber berichtet, dass Proteinimpfstoff in Entwicklung sein soll. Was ist das Besondere an diesem Impfstoff?
Ja, das ist eher so eine konventioneller Ansatz, dass man eben bestimmte Eiweißstoffe, Proteine dieser Erreger, SARS-CoV-2 eben, herstellt und dann eben quasi die Eiweißstoffe direkt injiziert. Sowohl die mRNA wie auch die Vektorimpfstoffe zielen jetzt schlussendlich darauf ab, auch diese Eiweiße zu machen im Körper. Und das ist mehr der direkte Weg. Man nimmt die Eiweißstoffe direkt und injiziert die dann als Impfstoff, also durchaus ein konventioneller Ansatz, ähnlich wie zum Beispiel bei der Grippeimpfung, wo es auch ähnlich gemacht wird. Hat den Vorteil, dass es natürlich in großen Mengen produziert werden kann. Möglicherweise tatsächlich dann die Option auch für dann die wieder den weiteren Verlauf, also für die Nachimpfung eventuell dann in einem, in zwei Jahren möglicherweise dann die Option weg von Vektorimpfstoffen dann hin zu Proteinimpfstoffen.
Und hat Proteinimpfstoff auch negative Wirkungen?
Das natürlich kommt immer darauf an, was als Zusatzstoffe auch in diesen Impfstoffen mit drin sind, ähnlich wie bei den anderen Impfstoffen. Da kann es dann durchaus auch schon mal in seltenen Fällen sicherlich auch eine allergische Reaktion geben. Eher andersrum ist so, dass diese Proteinimpfstoffe nicht immer so gut wirksam sind. Hier muss man unter Umständen Wirkverstärker verwenden oder höhere Dosen verwenden, weil rein Proteinimpfstoffe sind nicht so, wie wir es im Ausdrücken immunogen. Das heißt, es kann gut sein, dass man da eventuell schlechtere Antworten kriegt, aber vielleicht eben durch einen Booster-Effekt dann, wenn man schon vorimmunisiert ist, durch einen mRNA-Impfstoff zum Beispiel, in einem halben Jahr, in einem Jahr dann eben mit Proteinimpfstoffen einen sehr guten Effekt erzielt und damit natürlich, und das ist auch ein Effekt, ein relativ gut verfügbaren, möglicherweise auch kostengünstigen Impfstoff zur Verfügung hat.
Sagt der Mainzer Virologe Bodo Plachter in unserem regelmäßigen Corona-Update. Ich habe mit ihm gesprochen über die Impfpriorisierung und über verschiedene Impfstoffe. Herr Plachter, vielen Dank.
Ja, bitte wieder gerne.